Und das gilt für beide Partner, Mann und Frau. Man dient einer dem anderen, man achtet den anderen höher als sich selbst. Frage dich also bei der Partnerwahl, bei der Suche nach dem geeigneten Partner immer danach, ist das einer, dem ich mich gern unterordnen würde? Oder ist das eine, der ich dir gern zuvorkommend dienen würde? Meistens ist es umgekehrt, man möchte gern bedient werden und sagt, doch, doch, die können mich ganz gut bedienen, doch, doch, die gefallen mir, die könnten sich mir gut unterordnen. Das geht gegenseitig. Seid untereinander untertan in der Furcht Gottes und hier bereitet euch vor, ob ihr bereit seid, euch gegenseitig zu dienen. Nicht euch gegenseitig auszunehmen, von dem anderen das zu bekommen, was ihr braucht, geh nie von deinem Bedürfnis zunächst aus, sondern immer von deiner Bereitschaft. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Das kommt nicht durch die Eheschließung auf einmal, dass ich von Bedürfnisorientierung hinkomme zu dieser Bereitschaftshaltung geben zu wollen. Wir wollen grundsätzlich immer nehmen, von Kindesbeinen an. Kleine Babys fangen damit an. Kleine Babys fangen damit an, sie wollen immer haben, 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 haben. Und wir müssen lernen, zu geben, dem anderen zu dienen, uns zu unterstellen. Und dann Vers 22, die Frauen seien untertan ihren Männern, so als ob es der Herr sei. Das kommt auch nicht durch die Eheschließung, dass man sagt, so ab heute wird alles anders, jetzt werde ich meinen Mann so ansehen, als ob es mein Gott ist. Das ist damit gesagt. Überleg dir gut, wen du heiratest. Und dieser Gedanke wird von vornherein die Art und Weise der Freundschaft bestimmen, ob die Kameradschaft mehr werden soll als nur eine bloße Kameradschaft, wo man auf Abstand Kontakt miteinander hat. Soll es hinführen über die Liebe zur Ehe? Ist es einer, den ich als meinen Gott, als meinen Herrn über mir anerkennen will? Wenn nicht, würde ich mir nie auf eine Freundschaft, auf eine Liebe, auf eine Vorbereitung, auf die Ehe hin einlassen. Du als Frau hast hier eine große Verantwortung. Du sollst den Mann finden, dem du dich bereitwillig unterstellst, so als ob es Gott wäre. Denn der Mann ist des Weibes Haupt, gleich wie auch Christus das Haupt ist der Gemeinde und er ist deines Leibes Heiland. Du Mann, bereite dich darauf vor, Haupt zu sein. Nicht dich zu behaupten oder dich enthaupten zu lassen durch die Ehe, sondern bereite dich darauf vor, Haupt zu sein, das heißt mitzudenken, gedanklich in die Ehe einzusteigen, nicht gefühlsmäßig. Mit dem Kopf zu beginnen, mit der Vernunft zu beginnen, mit Weisheit zu beginnen. Und so wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, das Leibesheiland sein soll, sollst du als Mann, und die Verantwortung ist für den Mann viel, viel größer als für die Frau, der Erlöser des Leibes sein. Du sollst erlösend in eine freundschaftliche Beziehung, in eine Ehe hineinwirken. Du sollst der sein, der heilt, der erlösend wirkt. Bist du dazu bereit? Dazu muss man sich vorbereiten. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Aber wie nun die Gemeinde ist Christus untertan, also auch ihr Frauen seid euren Männern untertan in allen Dingen. Und deshalb ist von vornherein die Wahl sehr beschränkt. Welchem Mann möchte man sich denn schon so ausliefern, dass man in allen Dingen sich unterordnet? Doch nur dem Mann, der bereit ist, seine Verantwortung als Haupt wahrzunehmen. Einem Christus fällt es uns nicht schwer zu unterstellen. Weil wir wissen, er ist nicht willkürlich. Er ist kein Familiendiktator. Er hat uns lieb. Und wenn dein Mann oder der, den du dir suchst als Mann, nicht zumindest vom Ansatz her wie Christus erlösen, heilen, wirken möchte, dürfte es dir sehr, sehr schwer fallen, deine Verantwortung vor Gott wahrzunehmen, dich ihm zu unterstellen in allen Dingen. Ihr Männer, Vers 25, liebet eure Frauen, so wie Christus auch geliebt hat die Gemeinde und hat sich selbst für sie gegeben. Für dich als Mann ein wichtiges Kriterium. Zur Vorbereitung auf die Ehe. Ist das Mädchen, das du dir ausgesucht hast oder das du dir suchen möchtest, ein Mädchen, für das du bereit bist, dich ganz zu geben oder ist es ein Mädchen, das du ganz nehmen willst? Die Welt hat keine Ahnung von dieser Liebe. Deshalb gehen die weltlichen Ehen, auch viele christlichen Ehen, weil wir uns hier nicht vorbereiten, so schnell in die Brüche. Wir meinen immer, der andere müsste der sein, den ich mir nehmen kann. Das ist umgekehrt. Es soll der sein, dem du bereit bist, dich ganz zu geben. Wie weit hat er sich Christus für die Gemeinde gegeben? Bis hin zum Tod. Deshalb sind die Freundschaften von vornherein schon beschränkt, wenn ich diese richtige Sicht habe, aber hier habe ich ein Mädchen, bevor ich die Hand des Mädchens greife, bevor ich das Mädchen in den Arm nehme, bevor ich es wage, nur anzurühren, bin ich bereit, mich für dieses Mädchen nicht nur kurzfristig in den Tod zu geben, dass ich von der Brücke runterspringe, um zu bezeugen, wie wirklich so sehr ich gehe für dich in den Tod, sondern ein Leben lang Verzicht zu üben, um den anderen glücklich zu machen. Ein Leben lang dem anderen so zu dienen, dass ich bereit bin, mich ständig für den anderen zu geben. Weißt du, warum Ehen heute kaputt gehen? Vielleicht bei euch zu Hause die Ehen kaputt gehen? Weil jeder für sich haben will. Und keiner bereit ist, auf sich selbst, auf seine Wünsche, auf sein Recht zu verzichten, um dem anderen zu geben. Und das muss lange vor der Ehe eingeübt werden. Und wenn ich das nicht in der Freundschaft einübe, sondern da schon immer haben will, gib mir, und ich mir nehme, 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 dann wird das in der Ehe nur noch steigern. Bis ich meine, der Partner kann mir nicht mehr genug geben, was ich haben will, also suche ich mir woanders abgenommen. Dann gehen Ehen kaputt. Auf dass Christus sie heiligte, hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, auf dass er sich selbst darstellte, er sie sich selbst darstellte, die Gemeinde, als eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder des etwas, sondern dass sie heilig sei und unschädlich. So wie Christus die Gemeinde liebt und vollkommen macht, soll der Mann die Frau lieben, sie vollkommen machen. Dass sie keine Runzeln hat, keine Flecken bekommt, dass sie herrlich wird. Der Mann soll die Frau verherrlichen. Bevor du dir ein Mädchen nimmst, bevor du dir ein Mädchen greifst, bevor du dich auf den Körper eines Mädchens konzentrierst und damit nur deinen Gefühlen freien Raum lässt, überleg, könnte das, was ich für mein Leben und für dieses Mädchen vorhabe, dazu beitragen, dass dieses Mädchen verherrlicht wird? Oder werde ich Schandfleck im Leben dieses Mädchens sein? Es ist unwahrscheinlich, das Bild, das Christus hier gebraucht, das wertet die Ehe so sagenhaft auf, macht es zu etwas so Schönem und Kostbarem, dass einem das Herz zerbricht, wenn man sieht, wie leichtfertig Leute da reinschlittern. Und wie schnell solche Ehen ruiniert werden, die doch von Gott mit so viel Ideenreichtum versehen worden sind. Vers 28, also sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Und so weiter. Und dann Vers 31, um des Willen wird ein Mensch verlassen, Vater und Mutter, und seiner Frau anhängen und werden die zwei ein Fleisch sein. Im 1. Mose 2 steht es in der Schöpfungsordnung, Jesus zitiert es im Evangelium, Paulus zitiert es in den Briefen. Das Geheimnis ist groß, ich sage aber von Christus und der Gemeinde. Doch auch ihr, ja ein jeglicher habe seine Frau als, ein jeglicher habe, liebt seine Frau als sich selbst, die Frau aber fürchte den Mann. Hier wird ein Bild gebraucht, das die Familie, Beziehung zwischen Mann und Frau, und wenn Kinder da sind, Mann, Frau, Kinder, dass die Familie als Bild für die Gemeinde gelten lässt. Wenn unsere Gemeinden so katastrophal sind, was meinst du, woran das liegt? Weil unsere Familien so katastrophal sind. Die Gemeinden sind ein Spiegel des Familienlebens. Ja? Im Sinne von achten, ehren. So wie die Gemeinde Christus achtet und ehrt. Nicht fürchten im Sinne von zittern und Angst haben. Okay? In diesem Sinne achten und ehren, das ist die Aufgabe der Frau, ihrem Mann zu achten, zu ehren, zu respektieren, damit er als Mann bestätigt wird. Der Mann braucht die Bestätigung von der Frau. Dass er von der Frau richtig bestätigt, geachtet, geehrt wird, aufgewertet wird. Und umgekehrt, es wird nur dem Mann befohlen, seine Frau zu lieben. Es wird nie der Frau befohlen. Die Stelle im Titus ist eine Ausnahme, wo das Wort Liebe eigentlich nicht dem Wort Liebe entspricht, sondern mehr dieser Achtung entspricht. Die Frau soll den Mann achten, aber der Mann kriegt den Auftrag, er soll seine Frau lieben. Aus dem ganz anderen Grund, der Frau fällt das mit der Liebe nicht so schwer. Frauen sind auf gebende Liebe sehr viel mehr eingestellt als die Männer. Aber wenn in einer Familie die Liebe nachlässt, ist es immer die Verantwortung des Mannes. Denn der Mann hat den Befehl, du sollst die Frau lieben. Die Frau kriegt diesen Befehl, das ist interessant, ne? Der Frau das nicht gesagt wird, sondern dem Mann. Dass also der Mann verantwortlich ist für das Liebesklima, für die freundschaftliche Beziehung innerhalb einer Ehe. Noch einmal, das Bild, das hier gebraucht wird, die Beziehung zwischen Mann, Frau und Kindern, entspricht in der Beziehung zwischen Christus und Gemeinde. Die Familie ist ein Spiegel lebendiger Gemeinde. Die Familie soll eine Kleingemeinde sein. So wie das Gemeindeleben in der Familie praktiziert wird, soll es sich in der Großgemeinde widerspiegeln. Wenn die großen Gemeinden, unsere Kirchen, so kaputt sind, ist es ein sicheres Zeichen dafür, dass unsere Familien kaputt sind. In dem Maße, in dem Familien wieder geheilt werden, und ich wünsche euch, dass ihr gesunde, gute, heile, geistlich gegründete Familien habt, und euch darauf vorbereitet, du als Mädchen, dass du dem Mann die Frau wirst, so wie Gott sie gefällt. Sprüche 31, ein ganzes Kapitel, gibt Einblick, wie diese Frau nach dem Herzen Gottes aussieht. Sprüche 31, liest es mal durch. Unwahrscheinlich, was da dieser Frau alles zugemutet wird. Sagenhaft, eine Herausforderung sondergleichen. Und du Mann sollst der Christus deiner Frau werden und deiner Familie werden. Wenn wir daran wieder arbeiten, uns vorbereiten, gute Familien zu haben, mit hohen Zielen und sorgfältig in der Partnerschaft. Meistens umgekehrt, man möchte gern bedient werden und sagt, doch, doch, die können mich ganz gut bedienen, doch, doch, die gefallen mir, die könnten sich mir gut unterordnen. Das geht gegenseitig. Seid untereinander untertan in der Furcht Gottes und hier bereitet euch vor, ob ihr bereit seid, euch gegenseitig zu dienen. nicht euch gegenseitig auszunehmen, von dem anderen das zu bekommen, was ihr braucht. Geh nie von deinem Bedürfnis zunächst aus, sondern immer von deiner Bereitschaft. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Das kommt nicht durch die Eheschließung auf einmal, dass ich von Bedürfnisorientierung hinkomme zu dieser Bereitschaftshaltung geben zu wollen. Wir wollen grundsätzlich immer nehmen, von Kindesbeinen an. Kleine Babys fangen damit an. Ist dir wehgetan? Kleine Babys fangen damit an, sie wollen immer haben, 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 haben. Und wir müssen lernen, zu geben, dem anderen zu dienen, uns zu unterstellen. Und dann Vers 22, die Frauen seien untertan ihren Männern, so als ob es der Herr sei. Das kommt auch nicht durch die Ehe, schließlich, dass man sagt, so ab heute wird alles anders, jetzt werde ich meinen Mann so ansehen, als ob es mein Gott ist. Das ist damit gesagt. Überleg dir gut, wen du heiratest. Und dieser Gedanke wird von vornherein die Art und Weise der Freundschaft bestimmen, ob die Kameradschaft mehr werden soll als nur eine bloße Kameradschaft, wo man auf Abstand Kontakt miteinander hat. Soll es hinführen über die Liebe zur Ehe? Ist es eine, den ich als meinen Gott, als meinen Herrn über mir anerkennen will? Wenn nicht, würde ich mich nie auf eine Freundschaft, auf eine Liebe, auf eine Vorbereitung auf die Ehe hin einlassen. Du als Frau hast hier eine große Verantwortung. Du sollst den Mann finden, dem du dich bereitwillig unterstellst, so als ob es Gott wäre. Denn der Mann ist des Weibes Haupt, gleich wie auch Christus das Haupt ist der Gemeinde und er ist deines Leibes Heiland. Du Mann, bereite dich darauf vor, Haupt zu sein. Nicht dich zu behaupten oder dich enthaupten zu lassen durch die Ehe, sondern bereite dich darauf vor, Haupt zu sein, das heißt mitzudenken, gedanklich in die Ehe einzusteigen, nicht gefühlsmäßig. Mit dem Kopf zu beginnen, mit der Vernunft zu beginnen, mit Weisheit zu beginnen. Und so wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, das Leibes Heiland sein soll, sollst du als Mann, und die Verantwortung ist für den Mann viel, viel größer als für die Frau, der Erlöser des Leibes sein. Du sollst erlösend in eine freundschaftliche Beziehung, in eine Ehe hineinwirken. Du sollst der sein, der heilt, der erlösen wirkt. Bist du dazu bereit? Dazu muss man sich vorbereiten. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Aber wie nun die Gemeinde ist Christus untertan, also auch ihr Frauen seid euren Männern untertan in allen Dingen. Und deshalb ist von vornherein die Wahl sehr beschränkt. Welchem Mann möchte man sich denn schon so ausliefern, dass man in allen Dingen sich unterordnet? Doch nur dem Mann, der bereit ist, seine Verantwortung als Haupt wahrzunehmen. Einem Christus fällt es uns nicht schwer zu unterstellen. Weil wir wissen, er ist nicht willkürlich. Er ist kein Familiendiktator. Er hat uns lieb. Und wenn dein Mann oder der, den du dir suchst als Mann, nicht zumindest vom Ansatz her wie Christus erlösen, heilen, wirken möchte, dürfte es dir sehr, sehr schwer fallen, deine Verantwortung vor Gott wahrzunehmen, dich ihm zu unterstellen in allen Dingen. Ihr Männer, Vers 25, liebet eure Frauen, so wie Christus auch geliebt hat die Gemeinde und hat sich selbst für sie gegeben. Für dich als Mann ein wichtiges Kriterium. Zur Vorbereitung auf die Ehe. Ist das Mädchen, das du dir ausgesucht hast oder das du dir suchen möchtest, ein Mädchen, für das du bereit bist, dich ganz zu geben, oder ist es ein Mädchen, das du ganz nehmen willst? Die Welt hat keine Ahnung von dieser Liebe. Deshalb gehen die weltlichen Ehen, auch viele christlichen Ehen, weil wir uns hier nicht vorbereiten, so schnell in die Brüche. Wir meinen immer, der andere müsste der sein, den ich mir nehmen kann. Das ist umgekehrt. Es soll der sein, dem du bereit bist, dich ganz zu geben. Wie weit hat er sich Christus für die Gemeinde gegeben? Bis hin zum Tod. Deshalb sind die Freundschaften von vornherein schon beschränkt, wenn ich diese richtige Sicht habe. Aber hier habe ich ein Mädchen. Bevor ich die Hand des Mädchens greife, bevor ich das Mädchen in den Arm nehme, bevor ich es wage, nur anzurühren, bin ich bereit, mich für dieses Mädchen nicht nur kurzfristig in den Tod zu geben, dass ich von der Brücke runterspringe, um zu bezeugen, wie wirklich so sehr ich hier für dich in den Tod, sondern ein Leben lang Verzicht zu üben, um den anderen glücklich zu machen. Ein Leben lang dem anderen so zu dienen, dass ich bereit bin, mich ständig für den anderen zu geben. Weißt du, warum Ehen heute kaputt gehen? Vielleicht bei euch zu Hause die Ehen kaputt gehen? Weil jeder für sich haben will. Und keiner bereit ist, auf sich selbst, auf seine Wünsche, auf sein Recht zu verzichten, um dem anderen zu geben. Und das muss lange vor der Ehe eingeübt werden. Und wenn ich das nicht in der Freundschaft einübe, sondern da schon immer haben will, gib mir, und ich mir nehme, 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 dann wird das in der Ehe nur noch steigern. Bis ich meine, der Partner kann mir nicht mehr genug geben, was ich haben will, also suche ich mir woanders Erfüllung. Dann gehen Ehen kaputt. Auf dass Christus sie heiligte, hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, auf dass er sich selbst darstellte, er sie sich selbst darstellte, die Gemeinde, als eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder des etwas, sondern dass sie heilig sei und unsträflich. So wie Christus die Gemeinde liebt und vollkommen macht, soll der Mann die Frau lieben, sie vollkommen machen. Dass sie keine Runzeln hat, keine Flecken bekommt, dass sie herrlich wird. Der Mann soll die Frau verherrlichen. Bevor du dir ein Mädchen nimmst, bevor du dir ein Mädchen greifst, bevor du dich auf den Körper eines Mädchens konzentrierst und damit nur dein Gefühl in freien Raum lässt, überleg, könnte das, was ich für mein Leben und für dieses Mädchen vorhabe, dazu beitragen, dass dieses Mädchen verherrlicht wird? Oder werde ich Schandfleck im Leben dieses Mädchens sein? Es ist unwahrscheinlich, das Bild, das Christus hier gebraucht, das wertet die Ehe so sagenhaft auf, macht es zu etwas so Schönem und Kostbarem, dass einem das Herz zerbricht, wenn man sieht, wie leichtfertig Leute da reinschlittern. Und wie schnell solche Ehen ruiniert werden, die doch von Gott mit so viel Ideenreichtum versehen worden sind. Vers 28, also sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Und so weiter. Und dann Vers 31. Um des Willen wird ein Mensch verlassen, Vater und Mutter, und seiner Frau anhängen, und werden die zwei ein Fleisch sein. Im 1. Mose 2 steht es in der Schöpfungsordnung, Jesus zitiert es im Evangelium, Paulus zitiert es in den Briefen. Das Geheimnis ist groß, ich sage aber von Christus und der Gemeinde. Doch auch ihr, ja ein jeglicher habe seine Frau als, ein jeglicher habe, liebt seine Frau als sich selbst, die Frau aber fürchte den Mann. Hier wird ein Bild gebraucht, dass die Familie, Beziehung zwischen Mann und Frau, und wenn Kinder da sind, Mann, Frau, Kinder, dass die Familie als Bild für die Gemeinde gelten lässt. Wenn unsere Gemeinden so katastrophal sind, was meinst du, woran das liegt? Weil unsere Familien so katastrophal sind. Die Gemeinden sind ein Spiegel des Familienlebens. Ja? Im Sinne von achten Ehen. So wie die Gemeinde Christus achtet und ehrt. Nicht fürchten im Sinne von Zittern und Angst haben. Okay? In diesem Sinne achten und ehren. Das ist die Aufgabe der Frau, ihrem Mann zu achten, zu ehren, zu respektieren, damit er als Mann bestätigt wird. Der Mann braucht die Bestätigung von der Frau. Dass er von der Frau richtig bestätigt, geachtet, geehrt wird, aufgewertet wird. Und umgekehrt, es wird nur dem Mann befohlen, seine Frau zu lieben. Es wird nie der Frau befohlen. Die Stelle im Titus ist eine Ausnahme, wo das Wort Liebe eigentlich nicht dem Wort Liebe entspricht, sondern mehr dieser Achtung entspricht. Die Frau soll den Mann achten, aber der Mann kriegt den Auftrag, er soll seine Frau lieben. Aus dem ganz anderen Grund, der Frau fällt das mit der Liebe nicht so schwer. Frauen sind auf gebende Liebe sehr viel mehr eingestellt als die Männer. Aber wenn in einer Familie die Liebe nachlässt, ist es immer die Verantwortung des Mannes. Denn der Mann hat den Befehl, du sollst die Frau lieben. Die Frau kriegt diesen Befehl, das ist interessant, ne? Der Frau das nicht gesagt hat, sondern dem Mann. Dass also der Mann verantwortlich ist für das Liebesklima, für die freundschaftliche Beziehung innerhalb einer Ehe. Noch einmal, das Bild, das hier gebraucht wird, die Beziehung zwischen Mann, Frau und Kindern entspricht der Beziehung zwischen Christus und Gemeinde. Die Familie ist ein Spiegel lebendiger Gemeinde. Die Familie soll eine Kleingemeinde sein. So wie das Gemeindeleben in der Familie praktiziert wird, soll es sich in der Großgemeinde widerspiegeln. Wenn die großen Gemeinden, unsere Kirchen, so kaputt sind, ist es ein sicheres Zeichen dafür, dass unsere Familien kaputt sind. In dem Maße, in dem Familien wieder geheilt werden, und ich wünsche euch, dass ihr gesunde, gute, heile, geistlich gegründete Familien habt, und euch darauf vorbereitet, du als Mädchen, dass du dem Mann die Frau wirst, so wie Gott sie gefällt. Sprüche 31, ein ganzes Kapitel, gibt Einblick, wie diese Frau nach dem Herzen Gottes aussieht. Sprüche 31, liest es mal durch. Unwahrscheinlich, was da dieser Frau alles zugemutet wird. Sagenhaft. Eine Herausforderung sondergleichen. Und du Mann sollst der Christus deiner Frau werden und deiner Familie werden. Wenn wir daran wieder arbeiten, uns vorbereiten, gute Familien zu haben, mit hohen Zielen, und sorgfältig in der Partnerwahl vorgehen und uns nicht leichtfertig von Gefühlen reintreiben lassen, dann wird unser Gemeindeleben wieder aktiviert. Denn gesunde Familien, geistlich gesunde Familien, bringen gesunde geistliche Gemeinden. Man kann Gemeinden nicht aktivieren, indem man neue Programme reinbringt. Familien müssen gesund werden. Hier wird also noch einmal dieser Vers gebraucht mit diesem Dreieck, und das wollen wir nochmal aufgreifen, wo von diesen drei Punkten gesprochen wird. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Dieses Verlassen ist der Akt der Trauung, der Hochzeit, die in der Bibel immer unter Zeugen geschieht. Immer. Selbst Gott um unserer Schwachheit willen hat immer Zeugen, wenn er uns ein Gelübde gibt, wenn er einen Bund mit uns schließt, unter Zeugen. Christus verweist darauf. dass Gott es tut. Alles, was unter Menschen geschieht und Bündnischarakter hat, soll unter Zeugen geschehen. Viele sagen, wir leben zusammen und das reicht doch. Nein, es reicht nicht. Wozu brauche ich diese Formalität mit dem Standesamt? Um deiner Schwachheit willen. Weil es ein Gelübde, ein Gelöbnis ist, das in dieser Gesellschaft Hand und Fuß haben soll. Warum unterschreiben wir Papiere, wenn wir uns doch vertrauen in der Geschäftswelt? Eben weil wir Menschen sind, die Sünde sind und es bedarf eines Bündnisses unter Zeugen, vor Zeugen, wo öffentlich bezeugt wird, wir beide gehören zusammen. In den Geboten wird gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Ehebruch geschieht dort, wo eine Ehe ohne Zeugen einfach nur so gelebt wird. Das Ehebruch ist eine gebrochene Ehe. Ich habe ein Bündnis gebrochen, ich habe den Wert dieses Bündnisses leichtfertig zerbrochen, als null und nichtig erklärt. Oder wo aus der Ehe, aus diesem Gelöbnis, ausgebrochen wird. Deshalb kennt die Bibel Ehe auf Zeit nicht. Das gibt es gar nicht. Frau, wie fällt es ein, deshalb wird der Mann Vater und Mutter verlassen, sie werden ein Fleisch sein, die Trauung, das Vorzeugen, abgelegte Treue gelöst, berechtigt zur Sexualität. Außerhalb dieses Treuegelöbnisses ist Sexualität, wir haben es öfter darüber gesprochen, Hurerei. Sie bricht das Band der Ehe. Und sie werden aneinander hängen. Der Mann wird seiner Frau anhangen. Anhängen ist die Realität der Liebe, dieses Anhängliche, sich an den anderen hängen, sich an ihn binden. Und jetzt wollen wir kurz diese Wechselbeziehung. Verstehen, damit wir die unterschiedlichen Einstiege in die Ehe besser aufgreifen können. Der traditionelle Einstieg in die Ehe war der, dass man Menschen versprochen hat, so wie wir es gestern in der Geschichte von Isaac und Rebekka gesehen haben, dass man über die Trauung einstieg, durch die Trauung legitimiert wurde zur Sexualität in der Erwartung, dass Liebe wächst. Und das schien in den meisten Fällen gut zu gehen, wo immer das praktiziert ist, war nicht so problematisch, wie wir heute meinen. Der moderne Einstieg, der im Moment praktizierte Einstieg in die Ehe, ist die Sexualität. Man praktiziert seine Sexualität, lässt sich auf den anderen ein und hofft, dass, wenn ein Kind unterwegs ist, dass man, ja, man wird sich trauen, wenn es sein muss, und die Liebe, so hofft man, wird bleiben. Der biblische Einstieg ist der über die Liebe. Dass man über die Liebe einsteckt. Und jetzt will ich versuchen, diese drei Dinge zusammenzubringen, damit wir das besser verstehen. Liebe braucht Geborgenheit und Treue. Sie braucht den Beweis, den Liebesbeweis. Und das ist die Geborgenheit und die Treue. Also die Trauung, das treue Gelöbnis vor Zeugen. Sonst wird Liebe zum Egoismus. Ehe ist also kein Status, in den man hineingestellt wird, sondern eine Dynamik, die mit dem Gelöbnis beginnt. Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sondern eine Aufgabe. Liebe ist also mehr als nur eine Gefühlswallung, die ich gerade empfinde. Trauung wird der Liebe zu Hilfe. Das treue Gelöbnis hilft meiner Liebe, von diesen ständigen Schwankungen hochs und tiefs wegzukommen und sich beständig einpendeln zu können. Noch einmal. Trauung wird der Liebe zu Hilfe, gerade dort, wo Gefühlsintensität nachlässt. Und es wird geschehen. Dort, wo Gefühlsintensität nachlässt, ist die Trauung der Schutz. Wenn die Liebe schwankt, die Hitze aufhört, die irgendwo in einer Gefühlsbeziehung immer zum Tragen kommt, auch nicht falsch ist. Dort, wo das aufhört, braucht die Liebe das Gelöbnis aus der Treue, um dann gesunden zu können, beständig zu werden. Liebe aus der Treue empfängt Kraft. Und rückwirkend führt echte Liebe zurück zur neuen Treue. Die Trauung, das Gelöbnis, gibt der Liebe die Geborgenheit, trotz vieler Schwankungen, auch dort, wo das Gefühl nicht mehr da ist, bleiben zu können, wachsen und reifen zu können. Liebe, um sich entfalten zu können, braucht die Treue. Die Gewissheit, der andere hat mich auch dann noch lieb und bleibt bei mir und steht zu mir, wenn ich irgendwelchen Schwankungen ausgesetzt bin. Ist das nicht der Fall, stehe ich in der Liebe unter Leistungszwang. Ich muss den anderen ja immer behalten wollen, werben müssen, weil ich nie die Zusage habe, dass er sich wirklich ganz an mich bindet. Ist das verständlich? Beides ist also aufeinander angewiesen. Die Trauung führt zur Stabilisierung der Liebe, Und echte Liebe bestätigt die Treue. Das eine führt also immer wieder zum anderen. Liebe braucht die Sexualität. Es geht also von hier jetzt nicht mehr weiter. Liebe ist auf Sexualität hin angelegt. Ohne Sexualität kann Liebe innerhalb der Ehe nicht leben. Sexualität ist nicht nur Befriedigung, sondern sie ist Mitteilung meiner Liebe in einer Form, die die Sprache übersteigt. Das ist Wesen der Sexualität. Mir fehlen die Worte, ich kann das, was ich für dich empfinde, nicht mehr anders ausdrücken. Liebe trägt ihrem Wesen nach das Element des Verlierens in sich. Man übt also keinen Sog aus, wo man auf den anderen Partner zugeht und sagt, ich brauche, ich brauche, ich brauche, sondern man hat die Haltung, ich möchte dir etwas geben. Die Bibel benutzt zwei ganz fantastische Bilder und es wäre gut, wenn wir das lernen. Das erste in der Beziehung zwischen Adam und Eva, da heißt Adam erkannte sein Weib. Nicht Adam schlief mit seiner Frau, er kannte sie. Es war also hier das Element des etwas zu erkennen Gebens, des etwas preisgeben von sich, nicht nur das Betätigen seiner Triebe. Und ein zweites Bild, das die Bibel gebraucht in Bezug auf die Sexualität, einmal das Erkennen. Und dann das zweite, Paulus schreibt es im 1. Korinther 7, der Mann ist seines Leibes nicht mächtig, sondern die Frau. Die Frau ist ihres Leibes nicht mächtig, sondern der Mann. Er sagt, dein Körper gehört nicht dir selbst. Durch das Gelöbnis zur Treue, wo ihr eins werdet, hat der Partner Anrecht auf deinen Körper. Und umgekehrt, du hast Anrecht auf seinen Körper. Jetzt geht es nicht darum, dass du befriedigt wirst, sondern es geht darum, dass du den anderen befriedigst. Und es ist die einzige Möglichkeit, dass man in der Sexualität beständig auch Erfüllung finden kann und es nicht nur zur anwidernden Triebbefriedigung wird, wie man wie ein Karnickel von Loch zu Loch hoppelt und einfach sich da austobt und sagt, so, jetzt habe ich mich wieder betätigt, jetzt bin ich glücklich. Und gerade dadurch wird die Liebe wachsen, wenn Sexualität Ausdrucksform der Liebe wird, die den anderen bestätigen, den anderen erfüllen soll, nicht nur für mich Triebbefriedigung bedeutet. Und genau das ist das, was wir in den Zeitschriften und Fernsehsendungen immer vorgehalten bekommen, dass über Position und Stellung à la Kolle gesprochen wird, um das Ganze ein bisschen interessanter und spannender zu machen. Für wen? Immer nur für dich. Damit du mehr für dich davon hast. Das ist nicht richtig. Und diese Haltung, den anderen zufriedenstellen zu wollen, den anderen glücklich machen zu wollen, muss lange, lange vor der Ehe eingeübt werden. Trauung braucht die Liebe zur fortwährenden Bestätigung. Trauung zur Treue, dieser Bund legitimiert zur Sexualität und dazu gehört das Verlassen und die Geborgenheit. Sexualität ist ihrem Wesen nach auf Treue, auf Gelöbnis angewiesen. Der Tobi spricht davon, wenn diese Ecke hier oben fehlt, ist es wie ein Zelt mit offenem Dach, es regnet rein. Sexualität ohne Treue ist immer mit Angst verbunden. Sexualität ohne Treue ist immer mit Unsicherheit verbunden. Und von daher widerspricht es dem ganzen Wesen der Sexualität. Sexualität ist ein Ausdruck der Liebe. Die Liebe kann sich nicht entfalten, weil ich ständig Angst habe. Angenommen, wir heiraten nicht aus irgendeinem Grund. Wir leben nur zusammen, wir wollen später mal heiraten, die vielen blöden, guten Vorsätze, die Leute sich stellen. Und es wird später dann schon in Ordnung. Angenommen, der Mann stirbt, ist die Frau dann Witwe oder was? Angenommen, das Kind wird jetzt geboren, ist es ehelich oder nicht? Gehört es hinein oder nicht? Angenommen, es kommt jemand anders und der sagt, deine Frau gefällt mir, das Mädchen, mit dem du uns gefällt mir besser als dir, ich will sie haben. Hat er Anrecht auf dieses Mädchen oder nicht? Wie sieht die Bindung aus? Das ist nur eine ideelle, völlig ungesetzliche Bindung und Ausbruch aus dem Gesetz ist das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Man übertritt den Maßstab und die Norm Gottes. Ihr seht also, wie alle drei Dinge zusammengehören. Sexualität ohne Treue, ohne Treuegelebnis wird zum Feind der Liebe. Sie schlägt nach einer gewissen Zeit die Liebe tot, weil sie auf purer Selbstsucht aufgebaut ist und nur Eigenbefriedigung sucht und der andere missbraucht wird, um mich selbst befriedigen zu können. Ja?
Meinst du, dass man das Zusammenwohnen auch lernen muss?
Natürlich muss man es lernen.
Also muss man doch, wenn man auch als Traum hinarbeitet, auch Phasen haben, Zusammenwohnen.
Nein, das lernt sich sehr, sehr schnell. Ich will dir sagen, deshalb ist diese Phase der Freundschaft im Vorfeld so wichtig. Dass man sich lernt auszutauschen, das Denken des anderen kennenlernt, den geistlichen Stand des anderen kennenlernt, miteinander sich für die Sache Gottes engagiert. Und wenn man dann zu diesem Punkt kommt, dass man sagt, du, wir haben uns jetzt eine ganze Weile kennengelernt, in der Gruppe oder in der Gemeinschaft mit anderen in Gesprächen. Ich glaube, wir sollen uns gemeinsam auf die Ehe vorbereiten. Das kommt ja nicht von heute auf morgen, das wächst ja. Und dann kommt diese gemeinsame Vorbereitung, diese Parallelentwicklung, dass man sich gemeinsam auf die Treue, auf die Trauung vorbereitet, auf diesem Bereich Schritt für Schritt langsam und mit Zurückhaltung Liebkosung austauschen darf. Und hier gibt es keine Grenze, dass man sagt, wenn man da so und so weit gehen, schon, dass man miteinander ins Bett geht, Sexualität praktiziert, das ist, gehört ausschließlich in den Rahmen der Ehe. Aber alles, was jetzt mit normalen Liebkosungen zusammenhängt, darf man in dem Maße praktizieren, in dem Maße zulassen, indem man es für sich persönlich verkraften kann, ohne dass man sagt, also das geht jetzt so weit, ich muss alles oder nicht. Und da muss man sprechen. Und in dem Maße, in dem auf dieser Ebene Verantwortung übernommen wird, füreinander. Dass man verantwortlich, zielstrebig auf die Trauung, auf die Treue zuarbeitet. Und dann kommt man nachher gleichmäßig an beiden Ecken an. Und dann ist das Zusammenwohnen keine Schwierigkeit. Verstehst du das? Die gegenwärtige Situation sieht so aus, dass man mit einem Minimum an Verantwortung ein Maximum an Liebkosen austauschen will. Und dann ist man nachher kurz vor der Sexualität und steckt fest hier und sagt, nee, wir können doch nicht sagen, wir wollen, wir sind noch gar nicht fit zum Heiraten. Und das ist schlecht. Es gibt unter frommen Leuten auch das Umgekehrte, dass man bereit ist, ein Maximum an Verantwortung zu übernehmen und nachher hier oben vor der Trauung steht, in vielen ganz eng frommen Kreisen kommt, ist, dass man in Bezug auf seine Sexualität und seinen Körper furchtbar prüd ist und absolut keine Ahnung hat. Und das ist genauso schlecht. Es ist also wichtig, dass man hier die vernünftige, normale Parallelentwicklung hat, dass man Verantwortung übernimmt und dass man Liebkosung in dem Maße austauschen darf, indem man zielstrebig und bewusst verantwortlich miteinander umgeht. In diesem Dreieck wird die Liebe zur Dynamik, weil jedes dem anderen neue Impulse gibt und auf das andere angewiesen ist. Ehebruch ist das Zerreißen dieser Dreierkette, das Ehebruch. Wo ich an irgendeiner einer Ecke aussteige oder abhacke. Das Dreieck wird in den vielen Völkern, auch im Christentum, als Symbol für die Wohnung Gottes gebraucht. Gott will in diesem Bund gegenwärtig sein. In den Sprüchen heißt es einmal, eine zweifältige Schnur ist stark, aber eine dreifältige Schnur reißt nicht leicht auseinander. Und Ehe soll in diesem Sinne eine dreifältige Schnur sein, dass die beiden Partner gemeinsam mit Gott leben. Nimm irgendeine Sache hier raus, schneide die Trauung ab, Sexualität wird zum Feind der Liebe. Schneide die Liebe ab, die Trauung legitimiert zum Sex, aber es entseelte Sexualität, entseeltes Familienleben. Schneide die Liebe oder die Sexualität raus, du hast nur Treue und Liebe und die Liebe brennt sich aus, weil ihr die Ausdrucksformen fehlen. Diese drei Dinge gehören eins mit dem anderen zusammen, eins ist auf das andere angewiesen. Liebe sucht die Ausdrucksform durch die Sexualität. Sexualität ist angewiesen auf die Treue, auf die Geborgenheit, auf das Bündnis, auf das Gelöbnis. Und die Treue, das Gelöbnis zur Treue, hilft der Liebe, sich zu stabilisieren, aus den Höhen und Tiefen, den ständigen Schwankungen herauszukommen, damit man lernen kann, in Harmonie miteinander umzugehen. Und in diesem Sinne ist dieses Ehedreieck eine unwahrscheinliche Dynamik. Das Gelöbnis hilft meiner Liebe, gibt meiner Liebe die Freiheit, sich ausdrücken zu dürfen. Die Sexualität bestätigt mir das Verlangen, ich will dir treu sein. Und die Treue belebt meine Liebe. Umgekehrt, meine Liebe sagt zum anderen, ich gelobe dir immer wieder neu. Nur einmal vor dem Altar Ja gesagt zu haben, ist notwendig. Aber das ist ja nicht das letzte Ja. Ich sage immer wieder neu Ja zu meinem Partner. Gerade da, wo das Gefühl des anderen Schwankungen ausgesetzt ist, sage ich, du, ich bejahe dich. Ich habe dir treu gelobt und ich will treu lernen. Und die Treue hilft der Liebe wieder auf die Beine. Ja. Beides. Das eine gehört zum anderen. Die Liebe arbeitet auf die Treue hin. Du kannst seelisch nicht mehr verkraften als nur einen Partner. Du bist darauf angelegt, weil Liebe sich anbinden, festlegen will. Liebe zielt immer auf Bindung. Liebe zielt also nach dieser Bindung und nach der Geborgenheit, die es ihr ermöglicht, sich nachher völlig und ganz dem anderen zu geben. Und dort, wo diese Geborgenheit dann da ist, diese Treue, diese Trauung in der Treue zum Ausdruck kommt, wo die Trauung die Treue legitimiert, wo die Treue die Trauung bejaht, dort wo das geschieht, wird die Hochzeit, die Ehe, die unter Zeugen vollzogene Trauung nachher die Liebe stabilisieren und befestigen. Weil ihr wisst es, wieder die Liebe ist mal hoch, mal tief, mal so, mal so. Mal bin ich in den verschossen, mal in die verliebt. Das ist Schwankungen ausgesetzt. Und dort, wo ich mich festlege und mich anbinde, werden diese Schwankungen eingefasst. Ich habe einen Willensvorsatz, eine Entscheidung vor Zeugen gefällt. Ich will mich an diesen Partner wenden. In guten und in schlechten Zeiten will ich lernen, ihm treu zu sein. Und ich will lernen, meine Liebe treu zu praktizieren. Deshalb gefiel mir das gestern auch, als einigen von euch auffiel bei dem Isaac. Er gewann sie lieb. Liebe wird also durch die Treue stabilisiert. Okay? An dieser Stelle muss ich leider abschließen. Man könnte noch einiges weiteres dazu aussagen. Ich habe hier noch etliche Seiten mit den verschiedenen Ecken, aber das können wir auch wegfallen lassen. Ihr habt das Wesentlichste, hoffe ich, mitbekommen, um euch auf Ehe vorzubereiten, auf ein Leben des Dienstes vorzubereiten. Und wenn Gott für dich aus irgendeinem Grund keinen Partner bereithält, du brauchst keine Angst zu haben, dass du was versäumst. Wenn du lernst zu dienen, wird Gott dich sagenhaft glücklich machen, egal wo dich hinstellt. Du darfst Partnerwahl ohne Wahl, das, wenn du den Umgang mit Gott eingeübt, die Beziehung zur Welt gefunden hast, Partnersuche ganz bestimmt praktizieren, innerhalb der Grenzen, die wir aufgezeigt haben. Und setz dir hohe Ziele. Und arbeite daran, eine Ehe zu führen, bereite dich auf eine Ehe vor, die Spiegelbild für Gemeinde Jesu Christi wird. Wollen wir noch zusammen beten und dann schließen wir das ab. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Fülle in deinem Wort, für die Hilfen, die du uns gibst. Hilf den Jungen und den Männern unter uns, dass sie zu Männern werden, die in den Familien, die sie haben werden, erlösend hineinwirken, weil sie sich dir unterstellen als Haupt, ihre Familie recht leiten können. Bereite uns darauf vor und schenke uns diesen Willensvorsatz, hohe Ziele zu haben, dass wir uns nicht von unseren Gefühlen einfach treiben lassen, sondern herrschen auch in diesem Bereich. Segne die Mädchen und die Frauen unter uns, dass sie daran arbeiten, zu Ehepartnern zu werden, die es ermöglichen, eine Zelle in der Familie zu gründen, in der du zu Hause bist, damit unsere Familien zu Familien werden, die die Gemeinde widerspiegeln. Und hab Dank, dass das das Beste für uns ist und auch für die Welt, in der wir leben. Hab Dank, dass du uns gar nichts vorenthalten willst, absolut gar nichts, im Gegenteil. Du möchtest, dass wir glücklich werden. Jetzt schenk uns die Geduld, die Wachsamkeit und die Bereitschaft, dass wir nicht leichtfertig mit den Gaben, auch mit unseren Trieben umgehen, die du uns anvertraut hast. Wir beten es in deinem Namen und zu deiner Ehre. Amen.